Theoretisch müsste es heute klappen, dass wir die ersten 9 Kapitel des ersten Buchs Chronik hinter uns haben, beziehungsweise hinter uns kriegen. Wie die letzten Male schon gesagt, erste Chronik 1 bis 9 ist ziemlich langweilig, wenn man es nur so liest, aber es sind viele Schätze drin. Also Namen, 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 aber diese Namen haben eben Bedeutung. Und zwischendurch gibt es auch immer wieder interessante Geschichten. So. Wir haben zwischendurch die Stämme angeguckt, Juda und so weiter. Dann war einmal Levi schon dran und wir werden jetzt sehen, jetzt kommen die letzten Stämme dran. Und dann nochmal Levi. Warum? Weil es in den Chronikbüchern halt sehr viel auch um den Tempel geht. Man vermutet, dass es geschrieben wurde von Priestern, dass Esra dann vor allem auch nochmal den Feinschliff gemacht hat. Und das sieht man tatsächlich daran, dass ein Wert auf den Tempel gelegt wurde. Aber es hat ja nicht nur deswegen seinen Weg in die Bibel gefunden, sondern auch, weil Gott gewollt hat, dass wir viel über den Tempel wissen und viel über den Aufbau im Tempel. Weil der Tempel wichtig ist. Der Tempel ist ein Bild für Jesus, der Tempel ist ein Bild für uns als Gemeinde, der Tempel ist ein Bild von dem, was wir im Himmel haben. Also von daher sollten wir es uns auf alle Fälle angucken. Und da die Leviten und Priester da mitarbeiten, ist das auch wichtig. So. Wir fangen aber an in Kapitel 7 erst einmal noch mit den weiteren Söhnen Israels. Die Söhne Issachars waren Tola, Puwa, Jaschub und Schimron, diese vier. Die Söhne Tolas aber waren Usi, Refaja, Jeriel, Jachmai, Jibsan und Shemuel. Sippenhäupter von Tola und gewaltige Männer. Nach dem Geschlechtsregister an Zahl zu Davids Zeiten 22.600. Der Sohn Usis war Jisrachja. Und die Söhne Jisrachjas waren Michael, Obadja, Joel und Jischja, diese fünf. Die waren alle Sippenhäupter. Und nach ihrem Geschlechtsregister, nach ihren Sippen, waren unter ihnen zum Kampf gerüstetes Heervolk 36.000, denn sie hatten viele Frauen und Kinder. Und ihre Söhne in allen Geschlechtern Issachars waren gewaltige Männer, 87.000, und wurden alle aufgezeichnet. Die Söhne Benjamins waren Bela, Becher und Jediael, diese drei. Ganz kurz. In 1. Mose 46 werden wesentlich mehr Söhne erwähnt und gleich kommen wir auch nochmal bei Benjamin ran und da werden auch nochmal mehr Söhne erwähnt. Orientalische Geschichtsschreibung ist nicht unbedingt immer so, wie wir sie gerne im Westen hätten, dass man immer alle Details aufzählt. Das Wichtige sind die Details, die gerade erwähnt werden. Allerdings kann ich auch jetzt nicht sagen, warum gerade diese erwähnt werden und nicht alle und überhaupt und sowieso. Also ich wollte nur nochmal dazu, das heißt nicht unbedingt, dass es Widersprüche sind in der Bibel, es ist bloß erstmal etwas, das uns im Westen nicht so passt. Und von da muss man dann weitergucken. Also nochmal, die Söhne Benjamins waren Bela, Becher und Jediael, diese drei. Aber die Söhne Belas waren Ezbon, Usi, Usiel, Jerimoth und Ir. Diese fünf. Sippenhäupter, gewaltige Männer, und es wurden aufgezeichnet 22.430. Die Söhne Bechers waren Semira, Joasch, Eliezer, Eljoenai, Omri, Jerimoth, Abia, Anatot und Alemet. Diese alle Söhne des Becher. Und wurden aufgezeichnet in ihren Geschlechtern nach ihren Sippenhäuptern, gewaltige Männer 20.200. Der Sohn Jediaels war Bilhan. Bilhans Söhne waren Jeusch, Benjamin, Ehud, Kenaan, Setan, Tarsis und Achishachar. Und diese alle Söhne Jediaels, Sippenhäupter, gewaltige Männer 17.200, die als Heer ausziehen konnten zum Kampf. Und Schupim und Hupim waren Söhne Irs. Huschim aber ein Sohn Achers. Also mal wieder, es klingt ziemlich langweilig, aber ich möchte die Leute allein schon dadurch ehren, dass sie im Wort Gottes drinstehen und sie vorlesen, weil auch wir bei sowas geehrt werden können. Jesus sagt in Lukas 16, wer im Geringen treu ist, der ist auch im Großen treu. Und an manchen Punkten denke ich, es hat auch tatsächlich etwas, wenn wir treu sind, daran, dass wir auch das lesen, was uns langweilig erscheint. Und darum lese ich's. Und bei manchen Namen bleibe ich vielleicht doch noch plötzlich stehen. Zumindest habe ich vorhin schon mal einen Namen gehabt, bei dem ich gedacht habe, da könnte man mehr erzählen. Die Söhne Naphtalis waren Jachzeel, Guni, Jezer und Schilem, Söhne der Bilha. Mehr gibt es zu Naphtali nicht zu sagen, anscheinend. Die Söhne Manasses waren diese: Asriel, den seine aramäische Nebenfrau geboren hatte. Auch gebar sie Machir, den Vater Gileads. Und Machir gab Hupim und Schupim Frauen und seine Schwester hieß Maacha. Sein anderer Sohn hieß Zelophrat. Und Zelophrat hatte nur Töchter. Das ist jetzt nochmal ganz nett, dass das auch mal erwähnt wird. Zelophrats Töchter. 4 Stück. Die kamen an bei Mose, als es darum ging, dass das Volk gezählt wurde. Also nach der Wüstenwanderung. Also nach der Wüstenwanderung 2 Jahre, als es losging, gehen sollte ins Heilige Land, wurde das Volk zum ersten Mal gezählt. Dann durften die Leute, die alle dort gezählt worden waren, ja nicht mit hinein ins verheißene Land, außer Kaleb und Josua. Und 40 Jahre später wurde nochmal gezählt. Warum? Weil anhand der Männer gezählt wurde, wie viel Land nun diese Stämme kriegen durften. Und jetzt hat aber der Zelophrat nur Töchter. Und die Töchter kommen an und sagen, unser Vater ist in der Wüste gestorben wegen seiner eigenen Sünde. Der hat nichts zu tun gehabt mit Korach und dem Ganzen, was dabei war. Also nichts mit der Rebellion gegen Gottes Gesalbten. Also Mose war nicht gesalbt, aber ein Bild für Jesus, den Gesalbten. Die haben nichts zu tun gehabt damit, dass sie irgendwie gesagt haben, wir akzeptieren nicht, wie Gott es macht. Wir akzeptieren nicht den Führer, den Gott uns gegeben hat, sondern der ist einfach bloß wegen seiner eigenen Sünde gestorben, wie alle anderen im Volk auch. Und jetzt ist es doch ungerecht, dass Gott unseren Vater nicht mehr erhält, dass sein Name nicht erhalten bleibt. Finde ich total interessant. Die kommen an und sagen, unser Vater hätte doch eigentlich einen Erbteil verdient. Und wenn er einen Sohn gehabt hätte, dann hätte er auch Erbteil gehabt. Aber Gott hat ihm halt nur Töchter gegeben. Und wir wollen nicht, dass der Name unseres Vaters verloren geht. Und Moses Reaktion darauf ist nicht, oh, na toll. Seine Reaktion ist nicht, ja, Moment mal. Ihr als Frauen habt doch überhaupt keinen Stand. Da braucht ihr gar nicht ankommen, sondern er sagt, okay, ich bringe eure Sache vor Gott. Und Gott ehrt diese Frauen. Die werden hier nicht erwähnt, aber halt in 4. Mose 27 und in anderen Kapiteln werden sie erwähnt. Und Gott sagt, das ist gut, was die fordern. Das ist nämlich nicht einfach bloß, wir wollen für uns, sondern wir wollen für unseren Vater. Wir sind darauf aus, dass unser Vater geehrt wird. Wir sind darauf aus, dass sein Name nicht verloren geht. Und Gott selber, der ja sagt, mein Name soll bei euch geehrt werden, und Jesus hat ja auch gesagt, wir sollen beten, geheiligt werde dein Name, der sagt, mir ist das so wichtig, dass der Name dieses Mannes erhalten bleibt, weil es den Töchtern auch wichtig ist. Ich glaube, Gott war es sowieso wichtig, aber er hat es den Töchtern halt so ins Herz gelegt, dass sie gesagt haben, Moment mal, wir pochen darauf. Und darum bleibt das. Und er sagt dann zu Mose, wenn ein Mann nur Töchter hat, dann geht das Erbteil an die Töchter über. Warum? Damit der Name des Mannes nicht ausgelöscht wird aus Israel. Also wir haben das ja an diversen Stellen in der Bibel, dass der war der Sohn dessen, der Sohn dessen, dessen und dessen, dessen und dessen, dessen und dessen. dass man immer merkt, okay, die Familie dieses Mannes ist noch da, weil es Gott darauf ankommt bei seinem Volk. Und darum sagt er, die Frauen kriegen Erbteil. Und dieses Erbteil gilt dann für den Sohn. Also die Söhne, die diese Frauen dann gebären, die gelten als Söhne des Vaters der Frauen. Kurz darauf kommen dann noch die Stammesoberhäupter an aus Manasse und sagen, ja, Moment mal, aber wenn jetzt diese Frauen in andere Stämme heiraten, haben wir ein Problem, dann wird das Erbteil, das wir von Manasse kriegen, ja geringer. Und das andere Erbteil nimmt zu. Außerdem könnte es dann einen Flickenteppich geben. Und dann sagt Gott daraufhin nochmal, auch ein guter Einwand, auch sehr wichtig, weil euch euer Erbteil wichtig ist. Nicht nur der Name des Vaters ist wichtig, sondern auch das Erbteil, das man bekommt, das soll ja nicht geringer werden. Und darum sollen diese Erbtöchter nur im Stamm des Vaters heiraten. Und die heiraten dann ihre Cousins. Das ist natürlich aus heutiger Sicht etwas problematisch, aber damals ging das noch. Ja, ich halte mich noch ein bisschen länger auf. Die Geschichte ist nämlich auch noch aus einem anderen Grund wichtig. Wir haben tatsächlich keinen direkten biblischen Hinweis darauf, aber es scheint sehr, dass Maria keine Brüder hatte. Warum ist das, warum scheint das so? Weil in dem Stammbaum, den Lukas uns von Jesus überliefert, auf einmal nicht bei Josef der Vater erwähnt wird, sondern der Schwiegervater. Also wir haben es ja in Matthäus, da wird ganz klar erwähnt, hier haben wir Jakob, der zeugte Josef, das ist der Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. In Lukas heißt es von Jesus, er wurde gehalten für einen Sohn des Josef, der war des Eli, ganz wörtlich übersetzt. Und dieses, er war des Eli, kann man übersetzen mit, er war des Elis Sohn oder er war des Elis Schwiegersohn. Warum ist das nochmal wichtig? Also, dieser Stammbaum geht hin bis zu Nathan, das ist ein Vollbruder Salomos, das habe ich auch schon erwähnt beim letzten Mal, als wir Davids Söhne hatten. Und über diese Linie hat Jesus dann den Anspruch, Davids Sohn zu sein. Also Eli als der Vater Marias, der hat Maria und vielleicht noch Schwestern dazu gehabt. Also Marias Schwestern, aber er hat selber keinen Sohn gehabt, aber sein Name sollte halt erhalten bleiben. Und darum gilt Jesus als Sohn Marias gleichzeitig als Sohn des Eli. Habe ich auch schon mal erzählt, Sohn kann auch Nachkomme heißen. Und Jesus als Sohn des Eli, Jesus ist damit ein Sohn des Nathan, des David. Und ist damit tatsächlich ein Davidsohn. Und zwar nicht nur über Josef, über die juristische Art, sondern auch von Maria her über das Blut, über die Gene. Ich weiß, das klingt jetzt ziemlich großkotzig und überanstrengend und alles Mögliche, aber was ich damit sagen möchte, Gott hat das ganz klar gemacht, Davids Sohn ist Jesus nach der Abstammung tatsächlich auch. Das ist wichtig, weil er von Davids Leib ausgehen soll, weil er von Davids Stamm sein soll, weil er von Davids Blut sein soll. Und über Josef hat er halt die Königswürde, das habe ich am Ende der Königsbücher schon mal erzählt, Jeronja hat ja den Fluch bekommen und so weiter. Darum ist das wichtig. Zum einen, weil Gott es ehrt, dass die Töchter sich darum gekümmert haben und der Name unseres Vaters soll nicht verloren gehen, weil sich dann die Stammeshäupter darum gekümmert haben, unser Stammesgebiet soll nicht kleiner werden. Und Gott hat es tatsächlich auch genutzt, um zu zeigen, mein Sohn hat zwei Möglichkeiten, dass er Davids Sohn ist. Juristisch und biologisch. Und dann trotzdem noch rechtlich. So. Genau, an dem Punkt nämlich auch noch, die damalige Auffassung war, dass der Mann nur seinen Samen hineinsetzt in die Frau, wie man halt den Samen in die Erde reinsetzt. Das ist natürlich aus heutiger biologischer Sicht problematisch, aber es hat ziemlich viel mit biblischer Symbolik zu tun und darauf gehe ich natürlich jetzt nicht noch ein. Denn es geht noch weiter. Ich will ja die Kapitel noch fertig kriegen heute. Und Maacha, Machias Frau, gebar einen Sohn, den nannte sie Peresch. Und sein Bruder hieß Scheresch. Und dessen Söhne waren Ulam und Rekem. Ulams Sohn war Bedan. Das sind die Söhne Gileads des Sohnes Machias. Des Sohnes Manasses. Und seine Schwester Molechet gebar Ischrod, Abiezer und Machla. Und Shemidah hatte diese Söhne: Achjan, Sichem, Lichi und Anjam. Die Söhne Ephraims waren diese. Okay, also wir haben Manasse gehabt, jetzt kommt Ephraim. Shutelach, dessen Sohn war Beret, dessen Sohn war Tahat, dessen Sohn war Eladah, dessen Sohn war Tahat, dessen Sohn war Sabad, dessen Sohn war Shutelach und Ezer und Elad. Und die Männer von Gad, die Einheimischen im Lande, töteten sie, weil sie hinabgezogen waren, ihnen das Vieh wegzunehmen. Aus dem Kontext, also der nächste Vers, scheint es jetzt sehr stark darauf hinzudeuten, dass das noch in der Zeit war, als Israel in Ägypten war. Das heißt, Ephraims Söhne haben sich irgendwie in Ägypten blöd benommen oder was auch immer, oder Moment, ja, nee, geht beides, dann kann man beide in beide Richtungen interpretieren, da müsste ich jetzt noch mal genau ins Hebräische geguckt haben. Also entweder sind die Ephraimiter runtergezogen nach ins Philisterland oder die Philister sind runtergezogen nach Ägypten. Und weil beides nicht heiliges Land ist, kann man da nicht ganz sicher sein, was jetzt nochmal tiefer ist. Man zieht ja nach Israel immer hinauf und dann von Israel zieht man hinauf nach Jerusalem und von Jerusalem zieht man hinauf zum Tempelberg. Und wenn man weiter wegzieht, ist es halt immer hinab. Aber Ägypten und Philisterland sind beide nicht Israel. Genau. Jedenfalls sind die umgebracht worden. Und dann heißt es in Vers 22, und ihr Vater Ephraim trug Leid lange Zeit. Und seine Brüder kamen ihn zu trösten. Aber anscheinend hat es bei den Brüdern nicht funktioniert. Und er ging zu seiner Frau. Die ward schwanger und gebar einen Sohn. Den nannte er Beria, weil in seinem Hause Unglück war. Es gibt manchen Trost, den können die Brüder nicht spenden. Dazu braucht der Mann eine Frau. Seine Tochter aber war Scheera, die baute das untere und obere Bethoron und Usen-Scheera. Sein Sohn war Rechav, auch Reschef, dessen Sohn war Telach, dessen Sohn war Tachan, dessen Sohn war Ladan, dessen Sohn war Amihud, dessen Sohn war Elishama. Dessen Sohn war Nun, dessen Sohn war Josua. Ist auch noch ein Grund, warum die ganze Geschichte hier erwähnt wird. Josua kommt aus einer Linie, die vielleicht nicht hätte sein können, wenn nicht die anderen alle umgebracht worden wären. Das ist nochmal ein wunderbares Bild für uns, dass Gott aus den Tragödien, die in unserem Leben passieren, Gutes werden lassen kann. Denn Josua als Namensvetter Jesu ist ja derjenige, der hinterher Israel ins verheißene Land bringt. Ja. Und ihr Besitz und ihre Wohnung war Bethel und seine Ortschaften und gegen Osten Nara und gegen Westen Gezer und seine Ortschaften, Sichem und seine Ortschaften bis nach Aya und seine Ortschaften. Und an der Seite der Söhne Manasses Beth-She'an und seine Ortschaften, Taanach und seine Ortschaften, Megiddo und seine Ortschaften, Dor und seine Ortschaften. In diesen wohnten die Söhne Josefs, die Söhne Israels. Ganz viele dieser Ortschaften liegen im heutigen Palästinensergebiet. Denn das Westjordanland, wie wir es ja nennen, heißt auf Hebräisch Samaria Judäa. Weil die ganz klar sagen, das ist unser Land gewesen und die haben ja die Verheißung auch, dass sie das Land wiederbekommen. Und das steht hier auch noch mal ganz klar. Dieses Land hat ihnen gehört. Das ist das Land, das Gott auch Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat. letzter Sohn Israels, der noch erwähnt werden muss. Die Söhne Aschers waren diese: Jimna, Jeschua, Jeschwi, Beria, und Serach war ihre Schwester. Die Söhne Berias waren Heber und Malkiel. Das ist der Vater Birsaits. Heber aber zeugte Jaflet, Shema, Hotam und ihre Schwester Schua. Die Söhne Jaflets waren Passach, Bimchal und Aschwat. Das waren die Söhne Jaflets. Die Söhne Shemas waren Achi, Rogga, Huba und Aram. Und die Söhne seines Bruders Hotam waren Zophach, Jimna, Schelech und Amal. Die Söhne Zophachs waren Suach, Harnefer, Shual, Beri, Jimna, Bezer, Hot, Shama, Shilsha, Yitran und Beera. Die Söhne Jethers waren Jefune, Pipspa und Ara. Die Söhne Ulas waren Ara, Haniel und Rizia. Diese alle Söhne Aschers, Sippenhäupter, auserlesene, gewaltige Männer und erste der Fürsten. Und sie wurden aufgezeichnet als Kriegsleute. Ihre Zahl war 26.000. 26.000 Mann. Ich sollte auch gerne das letzte Wort noch dazu lesen. Jetzt kommt plötzlich noch einmal Benjamin in Kapitel 8. Warum? Benjamin ist deswegen wichtig, weil es der erste Stamm ist, der den König gestellt hat. Israel wollte ja in 1. Samuel 8 einen König, haben damit Saul verworfen. Aber eigentlich nicht Samuel, sagt Gott ihm dann auch, sondern sie haben Gott selber verworfen. Und darum hat Gott ihnen erst einmal einen König nach ihrem eigenen Herzen gegeben. Nämlich Saul aus dem Stamm Benjamin. Und wir haben noch drei wichtige Leute, die aus dem Stamm Benjamin auftreten. Nämlich, also in der Zeit der Bibel dann, nämlich Mordechai und Esther. Die machen sozusagen das wieder wett, was Saul falsch gemacht hat in seinem Kampf gegen die Amalekiter, und hinterher noch ein ganz wichtiger Benjaminiter aus, nämlich Saul. So wurde er von seinen Eltern genannt. Saul hat sich dann umgenannt in Paul. Also Saulus Paulus. Beziehungsweise er hat sich nicht unbedingt umbenannt, man hat zu Jesu Zeiten zwei Namen gehabt, einen hebräischen oder aramäischen und einen griechischen, damit man sich auch überall verständlich machen konnte. Und das Witzige ist, Paulus aus dem Stamm der Benjaminiter ist natürlich recht stolz darauf, dass sie Saul gestellt haben, aber sagt dann eben auch, ja, aber das war nur ein König nach dem Herzen der Menschen. Aber wir kommen jetzt nochmal eben auf Benjamin. Benjamin aber zeugte Bela, seinen Erstgeborenen, Aschbel, seinen zweiten Sohn, Achjach, den dritten, Noah als vierten, Rapha als fünften. Hier haben wir plötzlich fünf Söhne statt 10, wie am Anfang. Wie gesagt, ich kann nicht erklären, warum, aber es hat halt irgendwie einen Sinn und Zweck. Welchen kann ich nicht sagen. Und Bela hatte Söhne: Ard, Gera, Abihud, Avishua, Naaman, Achor, Gera, Shefufan und Huram. Die sind die Söhne Ehuds, der Sippenhäupter. Die Sippenhäupter waren unter den Bürgern zu Geba. Und man führte sie gefangen weg nach Manahat. Nämlich Naaman, Achia und Gera, diese führten sie weg. Und da zeugte Usa und Achihud. Und Schaharajim zeugte im Lande Moab, als seine Frauen Hushim und Baara entlassen hatte. Und er zeugte mit seiner Frau Hordesh, Jobab, Zifja, Mesha und Malkam. Jeus, Zachäa und Mirma, das sind seine Söhne, Sippenhäupter. Und Hushim hat mit Hushim aber hatte er Abituf und Elpaal gezeugt. Die Söhne Elpaals aber waren Eber, Misham und Shemit. Dieser baute Ono und Lot und ihre Ortschaften. Und Beria und Shema waren Sippenhäupter unter den Bürgern von Ayalon. Sie aber verjagten die Einwohner von Gad. Und ihre Brüder waren Elpaal, Shashak, Jerimot, Sebatja, Arad, Eder, Michael, Jishpa und Joha. Das sind die Söhne Berias. Sebatja, Meshulam, Hiski, Heber, Jishmera, Jisla und Jobab. Das sind die Söhne Elpaals. Jakim, Sichi, Sabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaya, Beraya und Shimrat. Das sind die Söhne Shimis. Jishpan, Eber, Eliel, Abdon, Sichri, Hanan, Hananja, Elam, Antotia, Jifdeja und Penuel. Das sind die Söhne Shafaks. Shamsherai, Sehaja, Atalia, Ja, Aresha, Elia und Sichri, das sind die Söhne Jehorams. Das sind die Sippenhäupter ihrer Geschlechter, die in Jerusalem wohnten. Man merkt dann schon mal, okay, das geht auch noch ein bisschen in die Zukunft, dass die halt schon in Jerusalem waren. Andererseits, Jerusalem lag direkt auf der Grenze von Juda zu Benjamin. Das ist der Grund auch gewesen, warum David diese Stadt ausgewählt hat. Einer der Gründe. Da. Aber in Gibeon wohnte Jeiel, der Vater Gibeons, und seine Frau hieß Maacha. Und sein Erstgeborener war Abdon, ferner Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Achios, Secher und Miklot. Miklot aber zeugte Shima und auch sie wohnten mit ihren Brüdern in Jerusalem ihnen gegenüber. Da sind schon zwei wichtige Namen gefallen, die kommen jetzt nochmal. Ner zeugte Avner und Kish zeugte Saul. Das sind jetzt eben die zwei wichtigen. Saul als König und Avner als sein General. Saul zeugte Jonathan, Malchishua, Aminadab und Eschbaal. Und Jonathan hätte dann ja König werden sollen, hat aber schon gewusst, ich werde es nicht, sondern David wird. Und das ist ja nochmal ganz besonders, wie Jonathan sich gegenüber David verhalten hat, obwohl er wusste, ich werde nie König werden. Und hat dann ja mit David auch den Pakt geschlossen, wer von uns immer überlebt, er hat sich wahrscheinlich gesagt, du, der kümmert sich um diese Nachkommen des anderen. Das hat David gemacht. Das kommt jetzt hier nämlich. Der Sohn Jonathans aber war Merib-Baal. Merib-Baal wird in 2. Samuel Mephibosheth genannt. Kann ich nicht sagen, warum der einen anderen Namen an der Stelle hat. Müssen wir erstmal so stehen lassen. Merib-Baal zeugte Micha. Die Söhne Michas waren Pithon und Pithon, Melech, Tachrea und Achas. Achas zeugte Joada, Joada zeugte Alemet, Asmavet und Simri. Simri zeugte Moza, Moza zeugte Bina, dessen Sohn war Refaja, dessen Sohn war Elasa, dessen Sohn war Azel. Dessen Azel Ada aber hatte 6 Söhne. Die hießen Asrikam, Bochru, Yishmael, Shearia, Obadja, Hanan. Diese alle waren Söhne Azels. Die Söhne seines Bruders Eschek waren Ulam, der erstgeborene Jeusch, der zweite Sohn Eliphelet, der dritte. Die Söhne Ulams aber waren gewaltige Leute, geschickt mit Bogen und hatten viele Söhne und Enkel, 150. Diese alle sind von den Söhnen Benjamin. Da ist auch nochmal ganz nett zu sehen, Sauls Familie ist tatsächlich nicht ausgestorben. Auch wenn alle Söhne Sauls in der Schlacht umgekommen sind, in der auch Saul sich das Leben genommen hat. Aber weil Jonathan sich so zu David gestellt hat, einer der Gründe, und weil David obendrein auch noch zu seinem Wort steht und ein gutes Herz hat, darum hat Jonathans Familie tatsächlich überlebt. Und auch wir überleben all das, was in dieser Welt ist, nur dann, wenn wir uns zu dem Sohn Davids stellen. Wenn wir sagen, okay, kümmere dich bitte um mich und kümmere dich um meine Familie. Nur dann haben wir eine Chance zu überleben. Ganz wichtig ist jetzt 9, Vers 1. Und ganz Israel wurde im Geschlechtsregister aufgezeichnet. Und siehe, sie sind aufgeschrieben im Buch der Könige von Israel. Warum ist das wichtig? Diese Geschlechtsregister haben sich tatsächlich gehalten. Erst einmal haben alle in Israel diese Geschlechtsregister gehabt und spätestens zur Zeit des zweiten Tempels hat man die Geschlechtsregister in Jerusalem gelagert. Das war darum wichtig, dass man immer gucken konnte, also dass im Tempel zum einen das Volk Gottes verzeichnet war. Weil sie wussten, der Tempel ist ganz wichtig für unser Volk. Und dann auch noch, weil die Leute sich dadurch nochmal bewusst gemacht haben, wir können so immer nachweisen, gehöre ich denn zum Volk Gottes oder nicht. Denn dann konnte ich sagen, ich bin der Sohn von dem und dem. Und die haben geguckt, aha, zack, ja, passt. Das war nach dem babylonischen Exil ganz wichtig. Und Es ist sehr wichtig für Jesus. Denn es war ganz wichtig, in 5. Mose 17 sagt Gott, wenn ihr einen König unter euch habt, soll der aus deinen Brüdern sein. Also er soll ein Israelit sein, nicht aus irgendeinem anderen Volk, sondern von den Israeliten. Und das konnte Jesus noch nachweisen. Das konnte aber nur so lange nachgewiesen werden, wie der Tempel noch stand. Und als der Tempel in Jerusalem dann 70 nach Christus zerstört worden war, da war das Problem, wie weisen wir jetzt nach, wer ein Jude ist und wer nicht. Und da ist man dann darauf gekommen, jetzt sagen wir, Jude ist man, wenn man eine jüdische Mutter hat, denn die Mutter kennt ja ihre Kinder. Davor ging es immer über den Vater. Und das ist bei den Leviten und Priestern übrigens bis heute noch so. Also alle, die Kohen oder was in die Richtung heißen und alle, die Levi oder sowas heißen, die vererben es tatsächlich noch weiter über den Vater. Da merkt man, dass es tatsächlich doch noch das im Hinterkopf hat. Ich denke, wir schaffen Kapitel 9 auch noch ganz. Ja! Und Juda wurde weggeführt nach Babel um seines Treuebruchs willen. Ganz wichtig, Treuebruch. Sie haben die Treue zu Gott gebrochen und haben sich deswegen eingelassen auf all die Praktiken, die die Kanaaniter gemacht haben. Und Gott hat ja in 3. Mose 18 gesagt, weil die das alles machen, schmeiße ich sie aus dem Land. Und die zuerst auf ihrem Besitz und in ihren Städten wohnten, waren Israeliten, Priester und Leviten und Tempelsklaven. Und in Jerusalem wohnten einige der Söhne Juda, einige der Söhne Benjamin, einige der Söhne Ephraim und Manasse. Das ist jetzt auch nochmal interessant. Es sind Leute aus den anderen Stämmen nach Jerusalem gezogen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es in den Königebüchern auch war, aber jetzt in Chronik kriegen wir es auf alle Fälle mit. Es sind immer wieder Leute aus dem Norden in den Süden gezogen, weil sie sich gesagt haben, wir geben lieber unser Erbteil auf, als den Glauben an den wahren Gott. Das ist etwas, das kann man richtig krass finden im Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist ja geschrieben an Juden, die Christen geworden waren und die drohten wieder nur Juden zu werden. Und da schreibt ihnen wahrscheinlich Paulus, zum Beispiel auch, gerade in Kapitel 10, 11 und 12, dass wir so viel aufgeben in der Welt, um das Himmelreich zu erben. Dass wir so viel aufgeben von dem, was Gott uns gegeben hat, in dieser Welt, damit wir das Himmlische ererben. Und die waren jetzt ja auch ein Bild dafür, die Söhne Ephraim und Manasse, die gesagt haben, wir haben zwar unser Erbteil, aber wir haben lieber den Gott Israels als unser Erbteil. Und darum sind sie in den Süden gezogen. Also in Jerusalem wohnten einige der Söhne Juda, einige der Söhne Benjamin, einige der Söhne Ephraim und Manasse. Von den Söhnen Juda, Utai, der Sohn Amihuds, des Sohnes Omris, des Sohnes Imrits, des Sohnes Banis, von den Nachkommen des Peretz, des Sohnes von Juda. Von den Schelanitern aber Asaja und der Erstgeborene und seine Söhne. Von den Söhnen Serach, Jeuel und seine Brüder 690. Von den Söhnen Benjamin, Shalu, der Sohn Meschulams, des Sohnes Hodavias, des Sohnes Senuas. Und Jibnea, der Sohn Jerohams, und Ela, der Sohn Usis, und des Sohnes Michri, und Meschulam, der Sohn Shephatias, des Sohnes Reguels, des Sohnes Jibnias. Dazu ihre Brüder nach ihren Geschlechtern 956. Also diese Männer waren Sippenhäupter. Übrigens, wenn der Sippenhäupter erwähnt werden, heißt das, da waren gern noch ein paar mehr Leute dabei. Von den Priestern aber, Jedaja, Jojarif und Jachin. Und Asaja, des Sohn Hilkias, des Sohnes Meschulabs, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Merajots, des Sohnes Achitubs, der Vorsteher im Hause Gottes. Wird deswegen nochmal so extra erwähnt, weil es klar ist, das ist der wichtige Priester gewesen, der hohe Priester. Und Adaja, der Sohn Jerohams, des Sohnes Paschruas, des Sohnes Malkias und Masai, der Sohn Adiels, des Sohnes Jachseas, des Sohnes Meschulams, des Sohnes Meschilimots, des Sohnes Immers. Dazu ihre Brüder Sippenhäupter 1765. Tüchtige Leute im Dienst des Amtes im Hause des Herrn. Von den Leviten aber aus den Söhnen Merari: Schemaja, der Sohn Haschufs, des Sohnes Asrikams, des Sohnes Haschabjas. Und Bakbukja, Heresh und Galal und Matanja, der Sohn Michas, des Sohnes Sichris, des Sohnes Asafs. Und Abda, der Sohn Shamuas, des Sohnes Galals, des Sohnes Jeduthuns, des Sohnes Berachias, des Sohnes Asas, des Sohnes Elkanas, der in den Gehöften der Netophatiter wohnte. Ich möchte jetzt ganz kurz den Bakbukja erwähnen. Finde ich nämlich so herrlich. Bakbuk ist das hebräische Wort für Flasche. Und man kann jetzt, also Bakbuk ist erstmal so ein onomatopoetischer Name. Onomatopoesie nennt man, wenn man am Namen hört, was es sein soll. Und Bakbuk, die Flasche, wenn man eine Flasche umdreht, macht sie sozusagen Bakbuk, 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 Bakbuk. Bakbuk, ja, kann man jetzt übersetzen mit Flasche des Herrn. Der Beiklang ist im Hebräischen bestimmt nicht dran, wie bei uns im Deutschen mit Flasche. Aber ich finde es einfach so herrlich, denn wie oft hat jeder von uns an irgendeiner Stelle mal das Gefühl, ich bin so eine Flasche. Und dann aber zu wissen, ich mag eine Flasche sein, aber ich bin die Flasche des Herrn. Ich kann noch so ein Depp sein, aber ich bin Gottes Depp. Und er kann mich gebrauchen. Oder wie es Martin Luther an einer Stelle mal gesagt hat, Gott sprach schon mal durch das Maul eines Esels. Und bei mir wird das bestimmt auch gerne machen. Und nun kommen wir noch einmal zu den Leviten. Eben, wie vorhin schon gesagt, das ist mit den Leviten so, die sind wichtig für den Tempel. Und zeigen uns eben auch, wofür wir dran sein sollen. Also die Leviten auch als Bild für uns, als Volk Gottes, nämlich von Gott auserkoren, die eigentlich unter dem Fluch stehen, aber von Gott wurde der Fluch in Segen verwandelt, ohne dass man den Fluch aufgehoben hätte. Und jetzt kommt das, was die Leviten alles gemacht haben. Bei der Stiftshütte, aber dann auch später im Tempel. Die Torhüter aber waren Shallum, Akub, Talmum, Achimam. Und ihr Bruder Shallum war der Vorsteher. Und er steht bis jetzt am Tor des Königs im Osten. Das waren die Torhüter in den Lagern der Leviten. Torhüter. Warum? Weil die darauf geachtet haben, wer kommt hier rein. Wer kommt hier in das Haus Gottes hinein? Gott hat ja an diversen Stellen gesagt, wer nicht ins Haus Gottes hinein darf. Unreine Leute, aber auch Leute aus bestimmten Völkern, zumindest in einer gewissen Weise, und die mussten darauf aufpassen. Dafür waren die Geschlechtsregister übrigens dann auch im Tempel. Wir haben darauf geachtet, dass niemand ins Haus Gottes kommt, der nicht da hineingehört. Und das ist auf eine gewisse Art auch unsere Aufgabe, dass wir Torhüter sein sollen. Dass wir aufpassen, dass nicht alles, was einen frommen Anstrich hat, hineinkommt in die Gemeinde. Dass wir prüfen. Nicht in dem Sinne, dass wir nicht sagen, Gottes Haus steht für alle offen. Das ist heute nämlich schon mal anders. Wer in das Haus Gottes kommt und sagt, ich verlasse mich darauf, was Jesus für mich getan hat, der kann im menschlichen Sinne so unrein sein, wie er will, aber Gott hat verheißen, dass er rein kann, weil er zu Jesus gehört. Aber dass wir eben gucken, ist das, was du mit dir bringst, tatsächlich aus Gott geboren? Und darum Torhüter. Das mag nicht unbedingt die tollste Aufgabe gewesen sein. Aber, Psalm 84, ich will lieber, müsste 84 sein, aber Psalm ist auf alle Fälle, ich will lieber die Tür hüten im Hause des Herrn, als wohnen in der gottlosen Hütten. Also lieber so eine billige Aufgabe, die mit Anstrengung verbunden ist. Und wahrscheinlich auch mit Ärger, weil manche sagen, was, ich will ja mal rein, dann zu sagen, die Aufgabe ist mir wesentlich lieber, als da zu wohnen, wo die Gottlosen sind. Und Shallum, der Sohn des Kores, der Sohn Abiasafs, der Sohn Korachs, und seine Brüder aus seiner Sippe, die Korachiter, waren im Dienst des Amtes, dass sie hüteten die Schwelle der Stiftshütte, wie auch ihre Väter im Lager des Herrn den Eingang gehütet hatten. Korach, der gegen Mose und Aaron und damit gegen Gott selber rebelliert hat, der nicht hinein durfte in die Verheißung, der umgebracht wurde, dessen Söhne haben trotzdem noch gedient. Was Gott auch wieder dadurch zeigen möchte, ist, es ist völlig wurscht, wer nun dein Vater war, geistlich oder weltlich. Wenn du dich zu Gott hältst, dann passiert dir auch nichts. Also, wir haben irgendwie in der Christenheit das mit Generationenflüchen. Das haben wir zum Beispiel daraus, dass Gott sagt, dass er die Sünden der Kinder und Kindeskinder heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. Dieses Heimsuchen bedeutet aber nicht, dass Gott sagt, und ich komme jetzt und zahl's euch heim. Sondern dass Gott sagt, wenn ihr weiter auf diesen Wegen lauft, dann komme ich euch danach. Und zum einen komme ich euch tatsächlich nach, wenn ihr den Sünden weiter nachlauft, dass ich euch sage, jetzt müsst ihr aber auch dafür gerade stehen. Und zum anderen sagt er, ich möchte aber auch, dass ihr umkehrt. Weil Gott ganz klar sagt, ich lasse es nicht zu, dass hier irgendwelche Leute unschuldig sterben, sondern jeder stirbt um seine eigenen Schuld willen. Genau, das ist halt wichtig für die Söhne Korachs. Und Korachs Söhne sind dann auch ganz wichtig für Psalmen. Pinchas aber, der Sohn Eleasas, der Herr sei mit ihm, war vor Zeiten Vorsteher über sie. Oh, ich mag das so, diese plötzlich zwischendrin einmal, der Herr sei mit ihm. Das kennt man sonst überhaupt nicht. Aber an dem Punkt, ja, Pinchas, so ein gewaltiger Mann vor Gott, da kommt extra nochmal dieser Segensspruch dazu. Zecharia aber, der Sohn Meschelemjas, war Hüter am Tor der Schiffshütte. Alle diese waren auserlesen zu Hütern an der Schwelle. 212. Diese waren aber aufgezeichnet in ihren Gehöften. Aber David und Samuel, der Seher, hatten sie in ihr Amt eingesetzt. Also, das Amt kommt erst später durch David und Samuel, wobei Samuel ja eigentlich schon gestorben ist zu dem Zeitpunkt, als David König war. Möglich, dass Samuel es David gesagt hat, so soll es sein. Oder dass Samuel schon angefangen hat zu ordnen und David dann später weitergemacht hat. Eingesetzt, dass sie und ihre Söhne als Wächter hüten sollten, die Tore am Hause des Herrn, nämlich an der Stiftshütte. Es waren aber diese Torhüter nach den vier Himmelsrichtungen aufgestellt, nach Osten, nach Westen, nach Norden und nach Süden. Ihre Brüder aber auf ihren Gehöften mussten zur verordneten Zeit jeweils 7 Tage hineinkommen und ihren Dienst zu tun. Das mit den 7 Tagen, das kommt später nochmal. Vielleicht erinnere ich mich dann dran, dass es hier auch vorkommt, aber ich kann es dann auf alle Fälle auch erzählen, weil ich das dann anders im Kopf habe. Aber schon mal Vorausschattung, wenn es nochmal um die Leviten und die Priester geht, da kommt es nochmal mit den 7 Tagen. Denn die 4 obersten Torhüter standen immerfort im Amt. Und einige der Leviten waren über die Kammern und Schätze im Hause Gottes gesetzt. Auch nochmal ganz interessant, Kammern und Schätze. Was haben wir als geistliches Israel? Wir haben die geistlichen Schätze. Und wir haben manche Kammern. Manche kennen einige Kammern besser als andere Kammern. Die Kammern, in denen Gott seine Schätze hat, in denen er unsere geistlichen Reichtümer hat. Die Kammern, in denen die Ernte lagert, in denen die Erstlingsfrüchte lagert, in denen all das lagert, was Gott seinem Volk schenkt, von dem er ja das Beste immer an den Tempel gibt. Oh, da könnte ich noch ein großes Fass aufmachen, das lasse ich aber. Auf alle Fälle, wir verwalten die Schätze Gottes und wir dürfen davon auch rausgeben. Und was sind diese Schätze? Das sind die Geistesgaben, von denen Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 12 schreibt. Er beschreibt es in einer anderen Weise in Römer 12, in einer anderen Weise nochmal in Epheser 2. Das sind unterschiedliche Schattierungen der gleichen Sache. Die dürft ihr gerne nachlesen. Und aus diesen Schätzen dürfen wir dann aber auch austeilen. Wir sind aufgestellt darüber, über diese Kammern und Wächter, aber darauf, da geben wir auch hin raus. Für alle, die es brauchen. Und zwar nicht unbedingt einfach nur, ja, wie ist es hier, ja, wie ist es da, sondern, nein, tatsächlich, wer es braucht, der kriegt. Auch sie blieben die Nacht über um das Haus Gottes, denn sie mussten Wache halten und alle Morgen die Türe auftun. Die Türen des Tempels wurden bis auf Laubhüttenfest immer geschlossen. Vielleicht war es dann bei Sukkot, bei Shavuot, nicht Shavuot, bei Chanukka auch so. Aber weil das Fest nämlich sich am Laubhüttenfest orientiert. Aber auf alle Fälle nachts waren die Tore immer zu, wurden dann zur Zeit des Morgenopfers aufgetan und zur Zeit des Abendopfers zu. Und dann blieben sie über Nacht im Hause Gottes. Was für ein Privileg, über Nacht in Gottes Haus zu sein. Wenn nichts mehr los ist und man ganz ungestört gewissermaßen mit Gott zu Hause sein kann. Und das dürfen wir auch. Und einige von ihnen waren gesetzt über die Geräte für den Dienst, denn sie mussten sie abgezählt heraus und hineintragen. Über die Gefäße, über das, was im Tempel an Dienstgeräten ist. Auch das ist unsere Aufgabe. Nicht unbedingt immer alles auf einmal übrigens, sondern, okay, jetzt ist mal der dran, jetzt ist mal der dran. Aber auch die Gerätschaften. Was ist denn dabei? Also, dass alles sauber ist im Hause Gottes, dass der siebenarmige Leuchter ordentlich gemacht wird, dass die Räucheropferschalen gefüllt sind und sauber gemacht sind. Räucheropfer spricht vom Gebet. Dass der Altar ordentlich sauber ist und all das dazu. Aber es sind die Geräte übrigens, um die sich gekümmert wird. Die Leviten haben sich um die Geräte gekümmert. Die Priester haben sich um die Gegenstände gekümmert. Aber so arbeiten wir manchmal einander zu. So wie zum Beispiel diejenigen, die den Lobpreis machen in der Gemeinde, die arbeiten der Predigt zu. Das muss nicht unbedingt immer heißen, dass die die Lieder raussuchen, wie es zur Predigt passt, aber dass sie die Lieder raussuchen, dass wir uns auf Gott ausrichten und dann in der Predigt auch. Und dann übrigens sehr gerne auch beim Abendmahl. Das vergessen wir in der evangelischen Kirche häufiger, dass das Abendmahl eigentlich der wichtigste Punkt ist, denn da geht es um Jesu Opfer. Und einige von ihnen waren abgestellt über die Gefäße und alle heiligen Geräte, über Feinmehl, über Wein, über Öl, über Weihrauch, über Spezerei. Könnte ich auch nochmal unendlich lang erzählen. Die Gefäße, in denen die Sachen aufbewahrt wurden, in denen sie auch zum Opfer gebracht wurden, das Feinmehl und Wein und das Öl, die sind alle Teil des Speisopfers in 3. Mose 2. Ja, sage ich nicht viel mehr dazu, aber alles ein Bild fürs Abendmahl und das Öl übrigens noch für den Heiligen Geist dabei. Über Weihrauch. Weihrauch ist für das Räucheropfer, das als für das Gebet da ist. Also bei Weihrauch, wenn der erwähnt wird, ist es fürs Gebet, dass der bereitgestellt werden kann. Spezerei. Das kommt jetzt hier direkt im nächsten Vers. Und einige der Söhne der Priester machten Salböl aus der Spezerei. Die Spezerei ist eine Gewürzmischung, die extra gebraucht wurde für den Tempel. Und Gott hat genau gesagt, so und so muss es gemacht werden. Man darf es nichts anders machen, für nichts anderes außerhalb des Tempels. Man darf es auch nicht anders herstellen, also nicht fälschen. Zum einen, es gibt gewisse Dinge, die sind nur für die Gemeinde. Paulus schreibt von den Geheimnissen der Gemeinde. 8 Geheimnisse beschreibt er in seinen Briefen. Und auch, dass wir nichts Falsches Aufgesetztes haben. Es gibt Leute, die reden so salbungsvoll, aber die haben nichts von der Salbung. Und die Salbung, das Salböl, spricht vom Heiligen Geist. der im Alten Testament nur auf bestimmte Leute gekommen ist. Das Salböl nur auf bestimmte Leute, Könige, Priester, Propheten. Und wenn der Geist Gottes kam über jemanden, aber er kam nicht so auf die Leute, wie es im Neuen Testament ist. Jesus war der Erste, auf den der Heilige Geist gekommen ist und geblieben. Und er sagt zu seinen Jüngern, der Heilige Geist kommt auch zu euch und bleibt auf euch. Und das hat er nicht nur zu seinen Jüngern damals gesagt, das sagt er zu uns heute auch. Wir haben diese Spezerei, diesen Heiligen Geist, dieses Öl. Und Matitia von den Leviten, dem Erstgeborenen Schalums des Korachitas, waren die Pfannen anvertraut. Die Pfannen für das Räucheropfer. Von den Kehatitern, also Räucheropfer auch für Gebet, ne? Von den Kehatitern, aber ihren Brüdern, waren einige bestellt über die Schaubrote, sie zuzurichten auf alle Sabbate. Die Schaubrote waren die Brote, die täglich ausgewechselt wurden. Auf die Sabbate bedeutet jetzt hin, also von Woche zu Woche. Die Schaubrote stehen auf dem Schaubrottisch, sind als Bild für Israel, das getragen wird von Gott, vom Messias. Und sind gleichzeitig Nahrung für das Volk, für die Priester. Dass Gott auch sagt, im Heiligtum werdet ihr auch versorgt. Wer im Heiligtum Priesterdienst tut und hat Hunger, der darf sich einfach daran bedienen. Total heiliger Ort, da kommt niemand ran. Aber die Priester dürfen ganz dreist rangehen und sich an dem Brot bedienen. Und wir als Priester Gottes, denn wir sind das königliche Priestergeschlecht, wir dürfen uns ganz dreist bedienen an dem Wort des Heiligen Geistes, an dem Brot des Wort Gottes, an den Schätzen, die er uns im Tempel aufbewahrt. So, letzte Verse noch. Von den Kehatitern, aber ihre, achso, das hatte ich gerade, das sind die Sänger der Sippenhäupter, der Leviten, die in ihre Kammern, die in den Kammern keinen Dienst, die in den Kammern keinen Dienst hatten, denn Tag und Nacht waren sie in ihrem Amt. Das sind die Sippenhäupter über die Leviten nach ihren Geschlechtern. Diese wohnten in Jerusalem. Also die Sippenhäupter blieben in Jerusalem und der Rest kam immer dazu. Dazu kommen wir noch. Die letzten Verse und dann haben wir es tatsächlich. In Gibeon wohnten Jeiel, der Vater Gibeons, seine Frau hieß Maracha. Und sein erstgeborener Abdon, ferner Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Achios, Secher, Miklot. Miklot aber zeugte Shima. Auch sie wohnten mit ihren Brüdern in Jerusalem ihnen gegenüber. Ner aber zeugte Avner. Kish zeugte Saul, Saul zeugte Jonathan, Malkishua, Abinadab, Eshbaal. Der Sohn Jonathans war Meribbaal, Meribbaal zeugte Micha, die Söhne Michas waren Piton, Melech, Tachrea, Achas, Achas zeugte Joada, Joada zeugte Alemet, Asmavet und Simri, Simri zeugte Mozza, Mozza zeugte Bina, dessen Sohn war Refaja, dessen Sohn war Elassar, dessen Sohn war Azel. Azels Söhne hatte 6 Söhne, die hießen Asrikam, Bochru, Yishmael, Shearja, Obadja, Hanan. Das sind die Söhne Azels. Warum werden die jetzt alle nochmal aufgezählt? Weil jetzt die Königsgeschichten kommen. Und der erste König Israels war Saul. Wir fangen zwar direkt mit Sauls Untergang an, aber es geht hier noch einmal, wir gucken auf Saul und von da aus geht das Königtum anders hin. Das ist beim nächsten Mal und ich bin froh, dass ich es tatsächlich jetzt noch geschafft habe. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für das, was du uns gibst. Und gerade die letzten Sachen, die ich so schnell durchgehetzt habe, damit ich durchkomme durch die Kapitel, bitte ich, dass du an uns segnest. Dass wir da uns nochmal mehr hinein vertiefen, dass wir nochmal tiefer graben und gucken, was sind meine Aufgaben? Was sind die Dinge, die du mir angestellt hast? Was sind die Dinge, bei denen du möchtest, dass ich sie tue, zumindest für eine Zeit, damit wir in deinem Haus dienen, damit wir deine Gemeinde groß machen, damit der Dienst an dir weitergeht. Fortgeführt werden kann. Das bitten wir dich in deinem heiligen und lebendigen Namen. Amen.